Ja, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von dem Podcast. Achtung, Heck und Weg. Jetzt habe ich zu sitzen bei mir Johann Schulz.
Ja, hier ist er. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns. Vielleicht fangen wir erstmal an für die Zuhörer. Was müssen die wissen, um dich zu kennen?
Was müssen die wissen, um mich zu kennen? Ich habe hier mal Abi gemacht. Ich habe es genau genommen zweimal versucht und einmal geschafft davon. Das heißt, das war nicht so die Glanzleistung bei mir, aber ich glaube, ich habe trotzdem irgendwie so halbwegs einen Weg gefunden, nach dem Abi doch irgendwie Fuß zu fassen. Und bin dann über diverse Umwege auch heute wieder hier gelandet zur Studien- und Berufsinfo.
Das freut uns. Wann hast du Abi gemacht?
Ich habe 2006 gemacht und 2005 versucht.
Okay, alles klar. Mit welchen Leistungskursen damals?
Oh, was hatte ich gemacht? Ich hatte Englisch und Französisch, also absolut sprachliche Leistungskurse und dementsprechend dann mit einem Maschinenbaustudium später so eine 180-Grad-Wende in Richtung Technik gemacht.
Dazu kommen wir genau jetzt erstmal. Genau, was machst du jetzt?
Ich bin jetzt bei der Volkswagen AG in Wolfsburg und sitze da als Projektmanager für interne IT-Projekte.
Das heißt, du bist auch schon komplett fertig. Logischerweise ist ja schon ganz schön ein langer Zeitraum. Wie lange hast du studiert? Wann bist du fertig geworden?
Ich habe 11 Semester studiert. 10 Semester wären Regelstudienzeit bei uns und realistisch sind 11,7 Semester.
Okay.
Habe ich gelernt. Also nach der Regelstudienzeit, aber vor der Durchschnittszeit.
Und wo war das Studium?
Das war in Magdeburg. Das war so die richtige Entfernung von Uelzen aus, dass ich zur Not mal nach Hause kommen kann, aber nicht meine Eltern die ganze Zeit zu mir.
Das ist also der Göttinger Klassinger, aber genau, Magdeburg ist ja genau vergleichbar. Ja, sehr gut. Und jetzt wohnst du aber dann bei VW in der Nähe von Wolfsburg, oder?
Genau, ich habe eine ganze Zeit lang in Wolfsburg direkt gewohnt, weil ich da auch in Wolfsburg arbeite, bin jetzt aber nach Braunschweig gezogen. Das ist so eine halbe Stunde mit dem Auto, je nachdem, wie der Verkehr so ist.
Ja, da kenne ich einen näheren Verwandten, der genau das gleiche macht, jetzt auch bei VW. Ja, wie kam es dazu? Also ist ja dann tatsächlich eine ganz schöne Kehrtwende. Was hat dazu geführt, dass das dann am Ende Maschinenbau wurde?
Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Es war eine ganze Menge an Entscheidungen, aber auch sehr vielen günstigen Zufällen, die da hingekommen sind. Ich hatte tatsächlich mal kurz überlegt, ob ich nicht sogar Lehrer werde, so wie du. Hab dann Praktikum in der Grundschule gemacht und gedacht, eigentlich ganz cool. Aber nicht so das Wahre. War aber schon immer so ein bisschen handwerklich unterwegs. Hatte mir dann überlegt, machst du irgendwie was Solides, vielleicht so mit Stahl. Ich hätte mich fürs Schmieden interessiert zu der Zeit. Und dann gedacht, nee, machst du mal lieber ein Studium statt eine handwerkliche Ausbildung. Versuchst es einfach mal, weil ich auch im Abi echt wirklich schlechte Noten hatte. So in den naturwissenschaftlichen Fächern, bis auf Biologie, was man aber nicht fürs Maschinenbaustudium braucht. Also eigentlich denkbar schlechte Voraussetzungen. Und habe mich dann aber dafür entschieden, probier das Maschinenbaustudium, das ist so der Klassiker in der Technik, schaust mal, wie weit du kommst und hat funktioniert.
Also ist ja gerade bei dir super spannend, weil du sagst ja eigentlich, das Schulsystem hat bei dir nicht so richtig gegriffen, aber das Studium hat jetzt gut funktioniert. Korreliert das oder also was ist passiert? Hast du dich sehr verändert, dass das Studium besser wurde oder war das Schulsystem irgendwie für dich schlecht? Was würdest du da im Nachgang sagen?
Der große Knackpunkt für mich war immer dann, wo ich begriffen habe, wofür brauche ich irgendwie was. In der Schule war es noch am wenigsten, da hatten wir Matrizenrechnungen, hatten wir Vektormultiplikation, da habe ich mir immer gedacht, wer braucht sowas überhaupt? Wozu kann man sowas überhaupt gebrauchen? Und hab dann im Studium selber zu Anfang auch noch sehr viel pure Theorie gelernt. Gleiche Fragen wieder. Da hatte ich mir schon gedacht, okay, vielleicht könnte ich sowas mal gebrauchen. Und je weiter du ins Studium reinkommst, desto mehr spezialisierst du dich auf irgendwie was. Ich bin sehr stark in die Konstruktionsrichtung gegangen und genau da brauchst du Vektormultiplikation, Matrizenrechnung. Und so hat es mich dann wieder eingeholt, hat einmal gedanklich Klack gemacht, dafür braucht man das. Muss ich also nochmal nachgucken, wie war das jetzt wirklich mit Sinus, Cosinus und jetzt funktioniert es. Und dann kommt auch so der Punkt, wo es intuitiv ist, weil man weiß, wofür ist das überhaupt da? Und das hat mir sehr geholfen. Das hat mir in der Schule gefehlt. Vielleicht, weil ich auch andere Prioritäten zu der Zeit hatte, aber im Studium habe ich gemerkt, hey, das brauchst du jetzt und habe mich dann selber eben auch hingesetzt, das nochmal zu verstehen.
Was würdest du jetzt im Nachgang sagen, was hätte die Schule anders machen sollen, dass der Aha-Effekt vielleicht schon früher kommt?
Ich glaube, da kann ich die Schule gar nicht so richtig in die Pflicht nehmen, weil ihr als Lehrer natürlich dafür da seid, die Schüler möglichst breit aufzustellen. Ihr könnt ja nicht die Leute schon in die Richtung bringen, die werden später unbedingt was Technisches machen, sondern ihr müsst ja wirklich ein breites Angebot machen. Insofern kann ich der Schule da, ich will nicht mal sagen Vorwurf, weil das jetzt ein hartes Wort wäre, sondern das das war von mir aus selber diese Motivation zu finden. Mhm. Ich glaube, wenn ich während der Schule mich hingesetzt hätte, irgendwie ein Praktikum in eine bestimmte Richtung zu machen, was mich interessiert hat, zum Beispiel das mit dem Schmieden, dann hätte ich viel früher auch diesen Moment gehabt zu sagen, hey, die Richtung ist gut, da sehe ich was ich brauche.
Okay, aber daraus könnte man ableiten, dass vor allem doch Berufsorientierung halt ein wichtiger Aspekt ist, damit Schüler möglichst früh vielleicht irgendwie schon eine Perspektive bekommen.
Ja, definitiv. Okay.
Und andersrum jetzt mal aus Schülerperspektive, was würdest du denn Schülern der heutigen Zeit an Tipps geben? Was hättest du jetzt anders gemacht, wenn du Schüler, wenn du Schüler wärst, was würdest du jetzt sagen? Was würde ich anders machen mit den Erfahrungen, die ich jetzt habe?
Was würde ich anders machen? Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dadurch, dass wir im Studium quasi nochmal bei Null angefangen sind, also wirklich in den ersten Mathematikvorlesungen durchgenommen haben, was ist überhaupt eine Zahl? Dadurch hat man nochmal die Chance, auch wirklich einen sauberen Start hinzulegen. Ich glaube, in der Schulzeit hätte ich mehr versuchen sollen, was hätte ich machen sollen? Das ist eine wirklich gute Frage.
Danke.
ich kann es gar nicht so richtig sagen. Dadurch, dass ich auch viel, viel Glück hatte, dass einfach viele Sachen auch funktioniert haben, die ich ausprobiert habe, wie zum Beispiel dieses Studium, waren wirklich die Chancen, die ich so bekommen habe, ein großer Faktor. Vielleicht ist es das, dass man keine Angst hat, irgendwo was mal auszuprobieren, vielleicht auch mal wirklich in einem sicheren Rahmen was kaputt zu machen. Kaputt klingt jetzt vielleicht doof, aber gerade so Ausprobierprojekte oder Praktika, die bieten sich für sowas an.
Mhm. Gab es da für dich so nach der Schulzeit, als du die Ausbildung und Studium anfing, irgendwie so einen Schockmoment, wo du sagst, okay, das ist jetzt was ganz anderes, was ich bisher erlebt habe, damit komme ich erstmal gar nicht klar?
Absolut. 2 Tage nach dem Abiball, da bin ich zur Bundeswehr eingezogen worden.
Okay.
Das heißt, ich hätte bis zum Abitur, die wirklich, wirklich lange Haare, bis zum Steißbein, die sind dann am Tag nach dem Abiball abgeschnitten worden auf 3 mm und am nächsten Tag, also an dem Montag, dann in Lüneburg angetreten zum Wehrdienst. Hm. Das war schon ein Schockmoment. In Facetten, die man sich gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel in ostdeutsche Uhrzeiten kennenlernt, was Viertel 7 bedeutet.
Ja.
Genau.
Ja, was einen so erwartet außerhalb der Schule.
Genau.
So, und jetzt VW Projektmanagement. Das ist ja wahrscheinlich ganz schön anspruchsvoll. In welchem Bereich findet das statt?
Das ist bei Volkswagen die technische Entwicklung, also wirklich da, wo die Fahrzeuge entwickelt werden. Und wenn du Fahrzeugentwickler bist, brauchst du selber einen großen Schatz an Arbeitsmethoden, die du hast, damit du einheitliche Ergebnisse erzielen kannst, an Software, die du zum Beispiel brauchst als Konstrukteur. Und ich bin dazu da, zu sorgen, dass die Fahrzeugentwickler zur richtigen Zeit die richtigen Prozesse, Methoden, Werkzeuge und auch Schulungen an der Hand haben, dass die also wissen, was von ihnen erwartet wird, damit am Ende ein Motor rauskommt, eine Batterie, eine Kurbelwelle.
Wie sieht denn so der Arbeitsalltag bei dir aus? Hast du Homeoffice-Elemente bei dir?
Ich habe sehr viel Homeoffice. Ich habe einen Tag pro Woche im Monat Anwesenheitspflicht.
Oh, okay.
Ansonsten bin ich die meiste Zeit eben bei mir zu Hause, fange so zwischen 8 und 9 an, setze mich mit Müsli vor den Computer und gucke erstmal, was kam an Post rein. Ich habe sehr viele Meetings online. Also mein wichtigstes Arbeitsutensil neben dem Laptop ist mein Headset, weil gerade im Projektmanagement eben sehr viel, sehr, sehr viel Kommunikation auch dabei ist. Sehr, sehr viel Dokumentation, leider auch. Das ist manchmal ein bisschen trocken, aber man sitzt eben kaum noch an den Sachen, die man wirklich im Studium gelernt hat, an der Berechnung von irgendwelchen Sachen, an konstruktiver Auslegung, sondern das meiste ist bei mir Kommunikation.
Und ist es jetzt für dich eine positive Entwicklung mit dem Homeoffice oder siehst du da auch kritische Seiten?
Für mich ist es sehr, sehr positiv, weil wir gerade im Projektmanagement auch mit anderen Marken von Volkswagen, also es gibt ja den Volkswagen-Konzern und die Marke Volkswagen PKW, da arbeite ich aber eben auch viel mit Audi, mit Porsche zusammen. Und da die eh nicht in Wolfsburg sitzen, sondern die sitzen in Stuttgart, die sitzen in Ingolstadt, die sitzen zum Teil irgendwo ganz woanders. Wir arbeiten mit Bentley und Lamborghini zusammen. Und da ist es nur wichtig, dass ich ein gutes Headset habe. Gar nicht, ob ich in Braunschweig sitze oder nicht.
Ja, ja.
Also es ist sogar eher kontraproduktiv, wenn ich im Büro sitze und da noch 2, 3 andere Kollegen sitzen, die ebenfalls ein Headset aufhaben. und wir dann einer lauter als der andere reden.
Mhm.
Also zu Hause ist ein sehr, sehr konzentriertes Arbeiten möglich. Mhm. Im Büro eher so der informelle Austausch, über den man denn durch, da haben es wieder Zufälle und Chancen, auch wieder viel mitbekommt.
Mhm.
Das ist ein Für und Wider, da so eine persönliche Balance zu finden. Das war gerade mit dem Anfang von so viel Homeoffice-Nutzen, mit Corona war das durchaus eine Herausforderung auch für mich.
Mhm. Ja, bei dir scheint es ja so zu sein, dass er durch Meetings oder eben durch dann ohnehin feste Zeiten auch so ein bisschen der Rahmen gegeben ist. Andere haben ja vielleicht Schwierigkeiten, sich dann so einen festen Rahmen zu geben, wenn sie zu Hause arbeiten mit müssen.
Ja.
Na? Okay, das ist natürlich von Vorteil. Und was natürlich vielleicht auch einige sagen würden, jetzt fehlt so ein bisschen der persönliche Kontakt zu den Kollegen und was man sonst so hat, so dieser tägliche Austausch im Lehrerzimmer, diese Dinge würden dann wegfallen.
Stimmt definitiv. Und wir kommen auch mehr und mehr dahin, dass wir merken, wir müssen diesen persönlichen Austausch klassischerweise irgendwo an der Kaffeebar oder zufällig auf dem Flur, nebeneinander auf dem Klo, also an den komischen Stellen, das müssen wir auch mehr und mehr suchen, weil es ungemein hilft, einmal jemanden persönlich kennengelernt zu haben. Danach ist die Hemmschwelle viel, viel niedriger, den Menschen dann auch über einen Computer anzurufen, ohne dass man sein Gesicht und damit dann eben auch so das direkte mimische Feedback von ihm hat, dass man mit dem trotzdem einen sehr intensiven und konstruktiven Austausch haben kann.
Mhm. Eure Arbeitssprache ist Englisch, nämlich haben wir den auch mit Bentley und so zusammenarbeitet oder findet es meist auf Deutsch statt?
Es findet meist auf Deutsch statt. Wir gehen aber mehr und mehr dazu über, auf Englisch zu dokumentieren.
Ja.
Also wir haben eine Übersetzung für die Marke Volkswagen, dass da unsere Sprache auch Deutsch ist. Wenn du zwei Übersetzungen nebeneinander liegen hast, dann ist im Zweifel die deutsche immer die richtige, selbst wenn du englischsprachig bist. Wir haben natürlich aber auch mit Skoda, mit Bentley als Standardsprache das Englisch dabei.
Und liegt dein Arbeitsschwerpunkt jetzt eher so im E-Auto-Bereich oder im klassischen Verbrennerbereich? Da spielt es bei dir keine Rolle?
Spielt eigentlich keine Rolle dadurch, dass wir noch vor der eigentlichen Fahrzeugentwicklung ansetzen. Mhm. Also wir befähigen eigentlich erst die Fahrzeugentwickler, die Ingenieure dazu, ihre Arbeit zu machen.
Okay.
Ja. Und was die denn damit genau machen, das, platt gesagt, ist das deren Ding. Wir helfen denen natürlich da, wo sie vielleicht eine Veränderung haben, wo vielleicht keine Verbrenner mehr hergestellt werden, sondern irgendwo anders Batterieteile zugekauft werden oder Dienstleistungen von anderen Firmen als Volkswagen.
Mhm. Wie siehst du die Entwicklung E-Autos? Heißes Thema.
Sehr, sehr interessantes Thema, politisch auch durchaus aufgeladen, aber grundsätzlich finde ich sehr, sehr gut. Es führt natürlich zu einer ganzen Menge Folgefragen, die Volkswagen selber nicht beantworten kann. Wie machen wir eine Ladeinfrastruktur überhaupt, sodass jeder mit dem E-Fahrzeug fahren kann? Ich glaube, viel, viel spannender ist das, dass uns bevorsteht, dass Fahrzeuge mehr und mehr von alleine ausfahren.
Mhm.
Und dass es dadurch auch dazu kommen könnte, dass immer weniger Leute selbst ein Fahrzeug haben, sondern eher dann per App sagen, ich möchte zum Zeitpunkt X nach Ort Y kommen.
Mhm.
Lieber Computer, bitte schick mir ein Fahrzeug vorbei innerhalb der nächsten paar Minuten. So dass man dann eben quasi wie so ein Ruftaxi-Service was hat.
Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, das Hauptproblem ist ja meistens die Mobilität auf dem ländlichen Bereich. Siehst du dann das auch als Lösung für den ländlichen Bereich oder ist es eher in den Zentren zu verorten?
Also die ist auch wieder eine Frage, die Volkswagen alleine nicht beantworten kann. Das muss Hand in Hand, glaube ich, mit der politischen Gestaltung gehen. Also es ist auf jeden Fall für die Zentren schon eine Lösung da. Wir haben in Hamburg und in Hannover haben wir zum Beispiel einen Service für so Rufshuttle, nennt sich Moja, funktioniert super gut, total angenehm, günstige Preise. In den Städten ist es natürlich so, dass da für Unternehmen wie Volkswagen, die wirtschaftlich handeln müssen, viel, viel attraktiver ist, dass sie da eine bessere Auslastung hinkriegen. Das heißt, es müssten, also wenn jetzt zum Beispiel eine Stadt Uelzen mit Volkswagen einen Vertrag ausschreiben würde, über die Bedienung dieser oder über das Angebot von solchen Rufservices, dann müsste auch der ländliche Raum abgedeckt sein.
Mhm.
So dass nicht die Unternehmen sich die Rosinen rauspicken.
Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende, sag ich. Die Viertelstunde geht immer sehr schnell vorbei.
Hey, ja.
Vielleicht nochmal, also du scheinst ja von dem, was du machst, sehr überzeugt zu sein und das ist für dich auch im Nachhinein der richtige Weg. Empfiehlst du jetzt mal als losgelöst von einer Person Schülern, die in die Richtung denken, diesen Weg? Und wenn ja, mit welchen Tipps?
Oh, mit welchen Tipps? Also ich würde nicht sagen, mach meinen Weg nach, aber der
mach,
Tipp
mach
ist,
das Abitur im ersten Anlauf.
das sowieso, wobei ich coole Leute kennengelernt habe im zweiten Jahrgang. Ich habe auch Leute wiedergefunden, die schon vor mir wiederholen mussten. Das war gut. Nein, der Tipp ist, lasst euch durchaus auch auf Angebote ein, die euch kommen. Probiert irgendwas aus, habt keine Sorge dafür, irgendwie was schief zu machen. Ich bin halt durchs Abi durchgefallen und habe alles an naturwissenschaftlichen Fächern, die ich für das Studium gebraucht hätte, so früh wie möglich abgewählt. Es hat trotzdem funktioniert. Also habt da keine Angst vorm Scheitern und probiert einfach Sachen aus.
Das ist, glaube ich, ein super spitzen Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Vielleicht bald mal wieder. Erstmal schöne Weihnachten.
Das wünsche ich dir auch.
In der sechsten Folge unseres Podcasts Hack und Weg haben wir einen Nicht-Hackianer zu Besuch. Macht aber nichts, trotzdem hochspannend. Dr. Hendrik Roos, Abi 2010, rettet die Erde mit thermoelektrischen Generatoren und indem er an der Uni in Kiel Schülerinnen und Schülern die Welt der Physik eröffnet. Wir erfahren, warum am Ende doch die Physik gegen die Chemie gewonnen hat und wieso neben Physik das Seminarfach das wichtigste Fach der Oberstufe ist. Wir hören, wie man die Längen eines Studiums übersteht und was man dafür bereits aus der Schule mitnehmen könnte. Wir freuen uns mit euch auf die nächste Folge unseres Podcasts und bis dahin immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.